Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Gisa Funk im Studio. Hallo, ich begrüße Sie zum Büchermarkt. Im nächsten Jahr 2020, da feiern wir nach dem Fontane-Jahr schon das nächste Jubiläum eines Literaturklassikers, nämlich den 250. Geburtstag von Friedrich Hölderlin. Und aus diesem Anlass ist soeben, sozusagen überpünktlich, eine neue Hölderlin-Biografie von Rüdiger Safranski erschienen. Dazu hier gleich ein Gespräch mit dem Autor. Doch vorab zur Einstimmung erst einmal das wahrscheinlich bekannteste Gedicht von Friedrich Hölderlin, Hälfte des Lebens.
Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See, ihr holden Schwäne. Und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Weh mir! Wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen? Und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehen sprachlos und kalt. Im Winde klirren die Fahnen.
So schön, aber auch so schön pathetisch und rätselhaft, dichtete Friedrich Hölderlin. Kein Wunder, dass man in seine Verse dann immer schon eine ganze Menge hineindeuten konnte. Friedrich Nietzsche etwa entdeckte in Hölderlin posthum einen Seelenverwandten und einen Vorläufer seines dionysisch-apollinischen Kulturideals. Auch der elitäre Männerbund um Stefan George, der huldigte dem schwäbischen Dichter als quasi religiöse Seherfigur. Und schließlich waren es die Nazis, die Friedrich Hölderlin zum deutschnationalen Blut- und Bodendichter verklärten. Seine todessehnsüchtigen Hymnen, die schickten sie den Wehrmachtssoldaten mit an die Front. Kurzum, mit dem vieldeutig auslegbaren Friedrich Hölderlin, da verbindet sich eine durchaus heikle Rezeptionsgeschichte. Und es ist, auch 250 Jahre nach seiner Geburt, gar nicht so einfach, die Persönlichkeit dieses Himmelsstürmers vom jeweiligen Kult um ihn zu trennen. Genau das aber versucht Rüdiger Safranski nun in seiner neuen Biografie. Darin bemüht er sich, den Mythennebel um den im Wahnsinn geendeten Hölderlin ein wenig zu lichten. Und dazu wirft Safranski dann gleich zu Beginn seiner Biografie die Frage auf, was eigentlich genau damit gemeint war, mit dem göttlichen Feuer, nach dem Hölderlin so sehr strebte. Und genau das war auch meine erste Frage im Gespräch vor dieser Sendung an Rüdiger Safranski. Da habe ich ihn gefragt, wie er eigentlich Hölderlins Begriff vom göttlichen Feuer heute übersetzen würde.
Naja, das ist eine metaphorische Ausdrucksweise von Hölderlin. Und er meint natürlich schon, wir würden sagen Begeisterung. Eine Begeisterung für das Erhabene, auch das Heilige, das Göttliche. Auf jeden Fall ist damit schon angedeutet, dass Hölderlin verstehen, doch auch heißt, nicht ganz unempfindlich gegenüber dem Religiösen zu sein.
Friedrich Hölderlin wurde im schwäbischen Laufen als Sohn einer Pfarrerstochter geboren und er sollte nach dem Willen dieser Mutter ja eigentlich auch protestantischer Pfarrer werden. Und deswegen hat er dann quasi die evangelische Eliteausbildung durchlaufen, so will ich es mal nennen. Also die Klosterschulen Denkendorf, Maulbronn, dann Studium im Tübinger Stift. Trotzdem geriet er ja schon früh und dann immer stärker in einen inneren Konflikt mit dem christlich-protestantischen Glauben. Und er konnte sich auch bald schon gar nicht mehr vorstellen, Pfarrer zu werden. Woran lag das?
Da muss man sich schon auch klar machen, in welcher Gestalt ihm die christliche Religion da unten in Württemberg in dieser Zeit, in diesem kirchlichen Milieu entgegentrat. Das war eine Religiosität, wo die Religion doch sehr stark auf die Moral reduziert ist. Und dann eben auch diese Dogmen, die im Protestantismus leben. Er war in Sachen Religion viel, viel stärker von Gefühlskomponenten bestimmt. Wenn man ihm glauben kann, und wir können ihm ja hoffentlich glauben, dann hat er schon in der Kindheit eher so ein naturreligiöses Grundgefühl gehabt, dass also an einem schönen Nachmittag unter einem blauen Himmel und unter Bäumen, dass ein solches Gefühl von Geborgenheit und Beseligung bei ihm da ist, dass er eigentlich das Gefühl hat, er ist von Göttern beschützt oder er ist mit ihnen in Gemeinschaft. Das ist nicht dieser strenge moralische Christengott, das ist eher eine Göttlichkeit, die mit den glücklichen Natureindrücken zu tun hat.
Sie sprechen jetzt auch schon von Göttern bei Hölderlin und ich glaube, das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Also er begeistert sich ja dann auch sehr stark und relativ früh schon für die altgriechische Antike und die Mythen dort. Und ich glaube, diese Götter, diese altgriechischen Götter, die waren ihm eigentlich viel näher als der christliche Gott, oder?
Ja, die waren ihm näher. Nur muss man natürlich auch dazu sagen, wir dürfen uns Hölderlin nicht als einen sehr naiven Menschen vorstellen, der jetzt auf einmal statt an den christlichen Gott an die griechischen Götter glaubt. Ja, das waren dann doch auch für ihn eher Bilder und Metaphern für ein außerordentlich intensives Gefühl in Bezug auf einerseits Natur, aber auch in Bezug auf gelingende und intensive Augenblicke des Lebens. Hölderlin konnte zum Beispiel sagen, wenn zwei Freunde zusammen sind und wenn es da einen wirklichen Seelenaustausch gibt, dann sagt er einmal in einem Brief, da wohnt ein Gott drin, in dieser Beziehung. Das heißt, für Hölderlin ist das Göttliche ein Ausdruck für das gesteigerte, intensive Leben in der Freundschaft, in der Liebe, auch in der Trauer, auch im Schrecken, im Gewitter, in all diesen besonderen Momenten. Und deswegen war ihm diese griechische Vorstellung, so wie er sich das zurechtgelegt hat, sehr nahe, dass gewissermaßen dafür jeweils ein bestimmtes Götterbild zuständig ist. Ja? Mhm. Also die Aphrodite für die Liebe und der Apoll für die Schönheit und so weiter.
Und Dionysos für den Exzess.
Und Dionysos für die Liebe, aber auch von der sinnlichen Seite die Ekstase. Das sind dann diese Götter, die eigentlich das Bild von gesteigerter Lebenserfahrung und Lebensempfindung sind.
Man kann sich vorstellen, dass diese Vorstellung ihres Sohnes seiner Mutter nicht so gut gefallen haben. Ich glaube, sie war sehr strenggläubig, sehr pietistisch.
Ja, das ist, wenn Sie so wollen, auch das Lebensdrama von Hölderlin. Die Mutter, sie hat doch auch sehr streng darauf geachtet, dass er diese von ihr geplanten Lebensgang, dass er den einschlägt. Und der Hölderlin, das wollte er nicht, weil diese Art von protestantischer Frömmigkeit, das war nicht seine Art, religiös zu sein. Und so kann man sagen, war Hölderlin sein ganzes Leben lang auf der Flucht davor, in so eine Pfarrstelle hineingedrückt zu werden. Und deswegen hat er diese Hauslehrerstellen angetreten, Hofmeister nannte man das damals. Also das ist eine Achse seines Lebens, die Flucht vor dem Pfarrberuf. Und stattdessen, er wollte Dichter sein. Dichter in diesem doch sehr, sehr pathetischen Sinne auch.
Er wollte ein Priester der Poesie sein. Sie schreiben ja auch im Vorwort, sein Leben wäre sicherlich anders verlaufen, wahrscheinlich weniger tragisch, wenn er es geschafft hätte, sich von seiner Mutter mehr loszusagen und auch von ihren Ansprüchen.
Er hat auch in religiösen Dingen dann immer so ein bisschen drumherum geredet und hat versucht, ihr das irgendwie mundgerecht zu machen, ja. Aber auch in anderen Dingen. Er hat ihr auch nie gestanden, seine große Liebe zu Suzette Gontar und das alles. Offenheit war in Bezug auf die Mutter nicht. Und so ist es auch nicht zufällig, dass wenn Hölderlin dann später zusammenbricht und im Tübinger Turm sitzt und nach Hause schreibt an die Mutter unglaublich förmliche, inhaltslose Briefe da entstehen.
Ich meine, er hatte unglaublich einflussreiche Freunde während seines Studiums im Tübinger Stift. Da lernt er Hegel und Schelling kennen, die späteren Philosophen des deutschen Idealismus. Er beschäftigte sich dann ja auch selber erstmal als junger Mann mit Kant, mit Fichte, also mit Philosophie.
Ja.
Aber dann widmet er sich irgendwann doch ausschließlich der Poesie. Und ich habe das so verstanden, dass er eigentlich in der Poesie das geeignetere Mittel zur Erkenntnis entdeckt und nicht in der Philosophie. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Ich spitze es auch zu. Ich sage, er musste sich von einem bestimmten Punkt an von der Philosophie und von dem philosophischen Denken befreien, um frei zu werden für die Poesie. Man muss sich ja klar machen, Hölderlin in der Freundschaft mit Hegel und Schelling, ja, der ist ja im Grunde mittendrin in dieser Geniezeit der Philosophie in Deutschland. Das war ja ein beispielloser Aufbruch. Er war mit dabei bei der Erfindung des deutschen Idealismus, kann man sagen, ja. Also, Hölderlin ist sowohl in der Außenwahrnehmung als auch für sich selbst ganz in der Philosophie drin. Aber damals, diese philosophischen Entwürfe dieser jungen Leute zielten im Grunde alles darauf, den ehemaligen Gottesbezug in den traditionellen Religionen umzuformen und in der Selbstentdeckung des Geistes in sich selbst sozusagen das Göttliche zu entdecken. Decken und als etwas, was man mit seiner Einbildungskraft und seinem Denken hervorbringen kann. Das war ja der ungeheure Anspruch des Idealismus, den Gott zu denken, und den braucht man dann nicht mehr offenbar zu bekommen. Nur waren diese Idealisten der ersten Stunde waren davon überzeugt, dass diese Transzendenz auf dem Wege des Denkens herzustellen ist. Und davon war Hölderlin am Anfang auch überzeugt, bis es ihm dann richtig klar wurde, das eigentliche Organ, um das Religiöse in einer lebendigen Weise wieder zu fassen, ist die Poesie, und die Poesie ist gewissermaßen ein Organ dafür, für alles das, was über das Gewöhnliche, über die Rationalität hinausgeht.
Nun ist er als Dichter, er hat Hymnen gedichtet, er hat Elegien gedichtet. Er ist ja als Dichter ein Dichter des hohen Tons. Man kann auch sagen, er scheut das Pathos nicht. Und ich glaube, das evoziert ein bisschen dieses zwiespältige Verhältnis, das viele heute zu Hölderlin haben. Weil man sagt, nun ja, das ist sehr pathetisch. Es ist ja manchmal auch sehr nationalpathetisch. Also ich denke an dieses Gedicht Tod für das Vaterland. Können Sie das verstehen, dass man das aus heutiger Sicht, dass man solche Gedichte, wo ja dann der Opfertod des Soldaten beschworen wird, dass man das heute auch ideologisch heikel sieht?
Ja, also ich kann natürlich schon verstehen, dass man heute Schwierigkeiten damit hat, und übrigens schon damals, nicht erst heute, schon damals, dieser hohe Ton, der einerseits fasziniert er damals auch schon, auf der anderen Seite hat er auch etwas, wo man dachte, na geht's auch nicht eine Nummer kleiner. Und übrigens dachte Goethe so über Hölderlin, dem Goethe ging der hohe Ton auch manchmal wirklich auf die Nerven. Und das muss man sich auch eingestehen, umso mehr wird man dann auch wirklich frei, davon überrascht zu werden, wenn es bei Hölderlin wirklich Passagen gibt, wo man bei diesem hohen Ton und bei diesem hohen Flug auch der Bilder und der Gedanke auf einmal mitgenommen wird. Und ich denke dann, es ist doch gut, dass es auch so etwas gibt. Diese Art von hoher Ton ist, wenn er nicht der ausschließliche ist, ist eine unglaubliche Bereicherung. Aber man muss auch sagen, Hölderlin ist wirklich ein vollkommen ironiefreier Autor.
Lassen Sie uns beim Thema Ernst noch mal kurz auf sein Leben zurückkommen, weil das ist ja auch ernst und tragisch genug. Sie haben schon angesprochen, er konnte nicht als Pfarrer arbeiten, musste aber ja Geld verdienen, und er hat dann diverse Hofmeisterstellen angetreten. Das waren so Hauslehrerstellen, wo er also die Kinder von reichen Leuten unterrichtet hat. Was aber vor allem entscheidend ist bei einer dieser Familien, nämlich bei dem Bankier Gontard, da lernt er Suzette kennen. Seine große Lebensliebe, verliebt sich leidenschaftlich in diese Frau, Mutter dreier Kinder. Sie liebt ihn auch zurück. Und trotzdem endet diese große Liebe dann mit Trennung, schließlich mit dem Tod von Suzette 1802. Ich habe mich gefragt, warum haben diese beiden Liebenden eigentlich nie erwogen oder auch versucht, ihre Liebe wirklich zu leben? Also wirklich anzustreben, dann auch gemeinsam durchs Leben zu gehen.
Naja, das ist abgründig, ja. Die Suzette lässt manch einmal so aufblitzen, dass sie ja, dass man doch mindestens darüber nachdenken könnte, ob man nicht zusammenbleiben könnte. Aber das wird sofort wieder verworfen. Das ist auch nur so ein Anklang. Also dahinter steht in meinem Verständnis, dass es zum einen wirklich für die damalige Zeit absolut undenkbar war, dass so eine Frau, die da in einem Bankiershaus Mutter von drei Kindern ist, dass die auf einmal dann mit einem Liebhaber durchgeht. Das wäre so unnormal für dieses Milieu gewesen, dass der Gedanke eigentlich nicht raufkam. Bei Hölderlin würde ich noch eine andere Überlegung damit verknüpfen. Der Hölderlin liebte an der Liebe das Verliebtsein. Es ist, glaube ich, so, dass ihm diese Möglichkeit, diese Beziehung in eine bürgerliche Normalform zu übersetzen, dass die ihm gegenüber diesem Idealbild der Liebe vollkommen undenkbar war. Insofern war er traurig, als das alles zu Ende ist, aber es stimmte dann doch auch wieder für ihn.
Er gerät dann immer mehr in eine prekäre Finanzlage. Und er hat ja eigentlich sehr hochrangige Gönner. Also er kennt Schiller gut, er kennt Goethe. Trotzdem, obwohl er ja auch mehrere Versuche unternimmt, sich als Schriftsteller zu etablieren, alles scheitert letztlich. Warum eigentlich? Es fängt alles grandios an. Schiller unterstützt ihn, er kriegt viel Lob, viel Anerkennung. Seine Gedichte werden veröffentlicht. Also warum scheitert diese Literaturkarriere von Friedrich Hölderlin?
Weil seine Ansprüche an Literatur eben mehr waren als bloß Literatur. Es ist sehr interessant, der Hölderlin versucht ja auch mal, seine Zeitschrift zu begründen. Er schreibt ja auch einen Roman, Hyperion. Ja. Er will eigentlich auch einen Versuch machen, ein ganz normaler Schriftsteller zu sein. Ja, also auch mit dem Blick darauf, auch vielleicht davon leben zu können. Aber da kommt ihm in die Quere, dass er noch viel höhere Ansprüche an die Literatur hat als bloß Literatur, nämlich Dichtung. Und nämlich näherhin ist das sogar eine religiöse Dimension. Darüber haben wir gesprochen. Deswegen hat er da gewissermaßen auch so eine Unbeholfenheit, weil er da nicht genügend geerdet ist.
Das sagt Rüdiger Safranski. Ich sprach mit ihm über seine neue Hölderlin-Biografie »Komm ins offene, Freund«, erschienen im Karl-Hanser-Verlag München, 336 Seiten, 28 Euro. Und wie wenig verstrickt in die Niederungen unseres irdischen Alltags der Götterverehrer Friedrich Hölderlin war, das kann man auch aus seinem Gedicht »An die Parzen« heraushören, einer Anrufung der römischen Schicksalsgöttinnen.
Nur einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen, und einen Herbst zu reifem Gesange mir, dass williger mein Herz vom süßen Spiele gesättiget, dann mir sterbe. Die Seele, der im Leben ihr göttlich Recht nicht wahrt, sie ruht auch drunten im Orkus nicht. Doch ist mir einst das Heilge, das am Herzen mir liegt, das Gedicht, gelungen. Willkommen dann, o Stille der Schattenwelt. Zufrieden bin ich, wenn auch mein Saitenspiel mich nicht hinabgeleitet. Einmal lebt ich wie Götter, und mehr bedarf's nicht.
Ja, mehr bedarf's nicht. Fast klingt dieses Gedicht so, als hätte der 29-jährige Hölderlin hier schon vorausgeahnt, dass er 7 Jahre später psychisch abstürzen würde. Der Rest ist vielen bekannt. Hölderlin lebte ab 1807 dann 36 Jahre lang als sogenannt verrückter Dichter im Turmzimmer in Tübingen, allein und beaufsichtigt, aber wohl doch auch, zumindest zeitweise, in Frieden mit sich und der Welt. Und um Frieden allerdings in einem viel umfassenderen Sinne, nämlich um den Kampf für den Weltfrieden. Davon erzählt der neue Roman von Nora Bosson, Schutzzone. Heute ab 20.30 Uhr das Thema in unserer Sendung Lesezeit. In Schutzzone, da geht es um eine UN-Mitarbeiterin, die im afrikanischen Burundi erkennen muss, dass es manchmal trotz bester Absichten gar nicht so leicht ist, das Gute und Richtige zu tun. Dazu also heute Abend mehr in der Lesezeit bei meinem Kollegen Hubert Winkels. Mein Name ist Gisa Funk. Ich verabschiede mich. Machen Sie es gut.